Hallo und herzlich willkommen zum Dialog-Podcast der nationalen Dialogplattform Smart Cities. Hier haben wir für Sie aktuelle Einblicke in die Themen, die in der Dialogplattform diskutiert werden. Mein Name ist Marie Neumüllers und ich freue mich, dass Sie bei uns reinhören. Was ist die nationale Dialogplattform Smart Cities? Sie wurde 2016 von der Bundesregierung eingerichtet, um die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für die Stadtentwicklung zu erörtern. Dabei sind Fachleute aus Städten, Kreisen und Gemeinden, aus den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden, aus unterschiedlichen Ministerien und Bundesbehörden, aus Wissenschaft, Forschung und Unternehmen, aus Wirtschaftsfach- und Sozialverbänden und natürlich aus der Zivilgesellschaft. 2017 legte die Dialogplattform mit der Smart City Charta Leitlinien und Empfehlungen vor, wie die digitale Transformation in den Kommunen nachhaltig und im Sinne einer integrierten Stadtentwicklung gestaltet werden kann. 2021 folgte mit den Datenstrategien für die gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung eine erste Konkretisierung der Ziele der Smart City Charta. Und heute? Alle, die auf unterschiedlichen Ebenen für die Stadtentwicklung aktiv sind, merken, wie der beschleunigte Wandel ihren Alltag prägt. Das gilt sowohl für die immer deutlicher wahrnehmbaren Folgen des Klimawandels als auch für disruptive, also nicht planbare Ereignisse wie die Corona-Pandemie oder einen Krieg. Resilienz heißt das Schlüsselwort, um mit diesem beschleunigten Wandel adäquat umzugehen. Resilienz, das bedeutet einerseits die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen und andererseits die Fähigkeit, aus Krisen zu lernen und sie damit zu vermeiden. Seit August 2022 arbeitet die nationale Dialogplattform Smart Cities 3.0, daher am Leitthema beschleunigter Wandel und Resilienz. Klimawandel und Energieverbrauch, das hängt eng zusammen. Ein digitaler Energiezwilling kann selber keine Energie einsparen, aber er kann Wege aufzeigen, wie das möglich wird. Regensburg gehört seit 2021 mit Regensburg Next zu den Modellprojekten Smart Cities des BMWSB. Und ein digitaler Energiezwilling ist eine der Maßnahmen in der ostbayerischen Großstadt. Ich spreche mit Emir Skulic. Er arbeitet im Amt für Stadtentwicklungsplanung, ist Projektentwickler digitale Stadtentwicklung und Projektleiter für den digitalen Energiezwilling. Herr Skulic, was ist denn ein digitaler Energiezwilling?
Ein digitaler Zwilling ist im Endeffekt eine digitale Kopie eines vorhandenen analogen Sachverhalts. Also sei das jetzt im urbanen Kontext eine Straße oder ein Spielplatz oder ein Gebäude. Und der digitale Energiezwilling dient im Endeffekt der Verschneidung von Raumdaten, also von städtischen Raumdaten, und Energiedaten, also Strom, Wärme und Materialflüsse, um im Endeffekt Energieplanung und Optimierung zu betreiben.
Sie haben ja in Regensburg angefangen mit einem solchen digitalen Energiezwilling in der Margaretenau. Die Margaretenau ist eine über 100-jährige genossenschaftliche Wohnsiedlung, eine Art Gartenstadt mitten in Regensburg. Und was waren die Motive dafür, ausgerechnet eine solche Siedlung für einen solchen Energiezwilling als Prototypen zu nehmen und nicht beispielsweise in ein Neubauquartier zu gehen?
Also wir haben uns im Endeffekt angenähert über die Eigentumsverhältnisse. Also wenn wir jetzt eine Genossenschaft haben, dann haben wir natürlich halt einen Ansprechpartner, nämlich eben die Genossenschaft der verschiedenen Bauten, für die sie zuständig ist. Und das macht die Abwicklung eines Projektes deutlich leichter, als in ein Neubauquartier beispielsweise zu gehen, das potenziell eine zerstreute Eigentumsstruktur hat, wo man eben alle Akteure zunächst einmal zusammenbringen muss. Und das bietet einfach den zeitlichen Vorteil. Und genau, das war auch der Ansatz, weshalb wir uns für die Baugenossenschaft Margaretenau entschieden haben.
Und was waren genau die Aufgaben, die die Genossenschaftsverwaltung übernommen hat? Welche Aufgaben hat die Stadt übernommen? Und was mussten sich die Nutzerinnen und Nutzer in den genossenschaftlichen Wohnungen dafür gefallen lassen? Oder besser, was durften sie sich gefallen lassen?
Also die Förderung, die hatte konkrete Auflagen. Da ging es eben um energetische Sanierungen. Und wir als Stadt, wir haben eben versucht, einen Ort zu finden dafür. Das haben wir dann mit der Margaretenau geschafft gehabt. Und wir waren für die Abwicklung des Förderprojekts und für die Einhaltung der Förderkriterien verantwortlich. Die Baugenossenschaft an sich hat natürlich als Vertretung für die Bürgerschaft gesprochen und versucht zu erheben, inwiefern das Interesse oder auch die Bereitschaft da ist, von den Bürgern so etwas durchzumachen, so einen Prozess. Also der ist auch immer noch am Laufen. Und dann hatten wir halt eben als beauftragte Dienstleister beispielsweise unsere Hochschule noch mit an Bord und verschiedene Firmen, die dann aber auch als konkreten Auftrag eine Kommunikationsleistung hatten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers. Und das heißt, man hat die eben mit ins Boot geholt und denen inhaltlich erklärt, also was da jetzt passieren soll, wieso das eine gute Sache ist, sage ich mal, und hat sich wirklich von allen dann auch eine Einwilligung geholt, dass die Art und Weise, wie man jetzt saniert hat, also dazu kommen wir dann, glaube ich, noch, dass sie damit cool sind und dass sie damit mitgehen wollen.
Ja, Kommunikation scheint ja ohnehin in diesem Zusammenhang ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sein. Und jetzt interessieren mich natürlich zwei Sachen. Die eine Sache ist, wie haben Sie kommuniziert? Haben Sie da Faltblätter verteilt oder haben Sie Gespräche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern geführt und so weiter und so fort?
Also wenn Sie fragen, was da kommuniziert wurde, im Endeffekt fand eine Aufklärung statt über die Vorhaben innerhalb der Sanierung. Was die Sanierung selbst angeht, es wurden sehr umfangreiche Maßnahmen gemacht, also von einer Sanierung der Gebäudehülle bis hin zu der Entwicklung und dem Einbau eines intelligenten Energiemanagementsystems, zunächst einmal innerhalb eines Gebäudes der Margaretenau. Bei diesem intelligenten Energiemanagementsystem, da liegt so ein bisschen der Clou, das ist halt ein System, was sehr umfangreiche Daten verwendet, um eben eine optimierte Bereitstellung von Energie zu ermöglichen. Und da war natürlich notwendig, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern darüber zu sprechen, welche Daten da jetzt eigentlich erfasst und genutzt werden. Da geht es halt darum, dass traditionelle Energiesysteme so funktionieren, dass sie eigentlich immer mehr Energie zur Verfügung stellen oder stellen können, als im Endeffekt gebraucht wird, einfach um eine gewisse Sicherheit zu haben innerhalb der Energieversorgung. Und wenn man das Ganze jetzt aber viel bedarfsorientierter oder bedarfsgerechter machen würde, dann würde das eben heißen, dass man individuell die Bedarfe von jetzt einem Gebäude in diesem Fall weiß, untersucht, diese Informationen sammelt und dass man dann auf Basis dieser Daten die Energie bereitstellt. Wenn man dann solche Rhythmen kennt innerhalb eines Gebäudes, dann führt das halt einfach dazu, dass das System eben hochfahren kann, wenn Energie gebraucht wird und dann wiederum runterfahren kann, wenn sie eben nicht gebraucht wird. Da braucht es dann eben viel kommunikative Arbeit, weil die Bewohnerinnen und Bewohner, die lassen sich dann natürlich auf etwas ein. Und da ist ein Vertrauensverhältnis wichtig, weil man ja theoretisch Daten von jedem einzelnen Haushalt hat. Und das sind sehr sensible Daten. Also das sind dann schon personenbezogene Daten. Da müssen halt, muss im richtigen Rahmen, sage ich mal, im Projekt aufgesetzt werden, damit das funktioniert.
Das klingt total spannend und ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis darauf, warum es in der Genossenschaft besonders gut funktioniert hat, weil traditionell die Nutzerinnen und Nutzer von genossenschaftlichen Wohnungsbeständen solchen Dingen ja aufgeschlossener gegenüberstehen als verstreute Einzeleigentümer oder Alleinnutzer. Sie haben aber jetzt gerade gesagt, Sie haben das erstmal modellhaft an einem Gebäude gemacht. Lassen sich denn die Ergebnisse, die Erkenntnisse, die Sie an diesem einen Gebäude erzielt haben, auch übertragen auf die anderen Gebäude in der Margaretenau oder am Ende gar in der Gesamtstadt Regensburg?
Also grundsätzlich ist es so, dass dieses System, was jetzt an dem einen Gebäude aufgebaut wurde, das ließe sich mit den Einwilligungen der Bewohnerinnen und Bewohner auch in anderen Häusern implementieren. Also für uns ist auch eben dann die Hochschule als Dienstleister dann wirklich von Tür zu Tür gelaufen und hat Personen aufgeklärt über diese Maßnahmen und über genau den Schutz ihrer Daten. Also im Endeffekt wäre das dann in den anderen Gebäuden auch notwendig, was natürlich ein ziemlicher Aufwand ist, wenn man das so sieht und wo man sich fragt, ob das nicht ein Schritt ist, den man irgendwie verschlanken könnte, so dass es aber trotzdem datenschutzkonform abläuft. Und da sind wir eben bei diesem Punkt, wie bringt man das Ganze in die Fläche? Im Endeffekt ist das auch unser Vorhaben jetzt innerhalb der Smart City Förderung, dass wir gucken, ist es notwendig, mit hochauflösenden wissenschaftlichen Messgeräten in ein Gebäude reinzugehen, also die zu verbauen, um eben die Daten in so einer Granularität zu sammeln, wie es sie für so ein intelligentes System gebraucht hat in unserem Versuchsgebäude? Oder könnte man das Ganze auch algorithmisch lösen? Also das ist ein Baustein, wo wir gucken wollen, wie kann man das Ganze technisch schlanker halten und vom Ressourceneinsatz her. Und der andere Baustein ist dann eben innerhalb der Smart City-Förderung zu gucken, wie können die Verbrauchsdaten aggregiert sein, damit das Ganze nicht mit Datenschutzvorgaben kollidiert. Wir diese Informationen aber trotzdem nutzen können, um so ein intelligentes System am Laufen zu halten.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich, Sie haben in der ersten Projektphase jetzt so ein bisschen darüber rausgefunden, was ist technisch, was ist datensammlungsmäßig eigentlich möglich mit den Mitteln der Digitalisierung. Und in der zweiten Projektphase gucken Sie jetzt ein bisschen darauf, was ist nötig, wie können Sie von Anfang an so datensparsam vorgeben, dass das Ganze erstens leichter zu skalieren ist und zweitens auch leichter an die Bürgerinnen und Bürger verkaufbar ist. Sie sind ja ein Modellprojekt Smart Cities. Sie haben schon mehrfach auf die Förderung hingewiesen. Und als solches haben Sie ja auch ein Stück weit die Aufgabe, anderen Kommunen in Deutschland nachahmbare Vorbilder, fast Blaupausen zur Verfügung zu stellen. Und deswegen würde ich jetzt gerne wissen, was geben Sie anderen Kommunen mit auf den Weg, die ebenfalls einen digitalen Energiezwilling umsetzen wollen?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, gute Beziehungen zu den Stakeholdern pflegen, die die Daten liefern. Also damit steht und fällt das Ganze. Und auch wenn es um beispielsweise Energielieferanten geht, die sitzen auf einer Menge Daten und ihr Geschäftsmodell basiert auch ein Stück weit darauf. Ich glaube, dass halt mit der Dezentralisierung der Energieversorgung ja auch neue Geschäftsmodelle anstehen bei Energielieferanten, also zwangsläufig. Und ich denke, da müsste man halt ein Stück weit mehr zusammenarbeiten, um sich jeweils auf die unterschiedlichen Anforderungen im Zuge der energetischen Transformation einzustellen. Also ich glaube, da werden die Rollen zwischen den Stakeholdern sich noch verändern.
Finde ich spannend. Sie haben jetzt von Stakeholdern gesprochen und auch von städtischen Töchtern. Und die Frage, welche Steuerungsmodelle wir im Konzern Kommune brauchen, um dieses gemeinsame Ziel der Bewältigung der Folgen des Klimawandels, um dieses gemeinsame Ziel der Energieeffizienz zu erreichen, die haben wir auch in den Leitlinien der Dialogplattform Smart Cities 3.0 aufgegriffen. Und da würde mich nochmal interessieren, Smart City Regensburg 2040, was kann die energetisch?
Also sie muss auf jeden Fall jede Menge können, weil wir einen sehr hohen Energiebedarf haben, dadurch, dass wir auch ein Industriestandort sind. Und wir wissen bereits jetzt als Stadt, dass wir den Energiebedarf, den wir haben, nur sehr schwierig bis kaum möglich mit der Fläche decken können, die wir als Stadt zur Verfügung haben, als kreisfreie Stadt zur Verfügung haben. Das heißt, dass wir unsere Kooperationen mit dem Landkreis noch erweitern müssen und dort nach Flächen suchen müssen, mit denen wir diesen Energiebedarf decken können. Außerdem sind wir an weiteren Untersuchungen dran, die sich mit Nahwärmenetzen beschäftigen. Im besten Fall haben wir das Ganze so weit getrieben, dass wir wirklich ja ein kommunizierendes Netz haben, in dem halt Energie so effizient gehaushaltet wird und so smart gehaushaltet wird, dass einfach alle Überschüsse, die irgendwo vorhanden sind, verbraucht werden können.
Carsharing, das funktioniert doch nur in Großstädten, so ein landläufiges Vorurteil. Klar ist aber, dass sich die Zukunft der Mobilität auch im ländlichen Raum entscheidet. Und das wiederum ist ohne digitale Tools kaum denkbar. Und mit deren Einsatz, wie das gehen kann, darüber spreche ich mit Christian Fasum aus dem Barnim in Brandenburg. Er ist Prokurist der Kreiswerke Barnim GmbH im Landkreis Barnim. Und hier ist mit Barshare eine elektrische Fahrzeugflotte für jeden angesiedelt, der versucht, die Verkehrswende im Landkreis Barnim voranzubringen. Herr Fasum, wie sind Sie denn heute hierher gekommen? Mit dem ÖPNV, mit dem E-Bike, mit dem E-Car oder mit dem Verbrenner? Wie bewegen Sie sich persönlich im Alltag vor Ort?
Ja, danke für die Einladung. Persönlich bin ich heute mit dem Elektrofahrzeug hier und privat am Wochenende bewege ich mich meistens dann mit dem ÖPNV.
Wir haben im ländlichen Raum ja eine ganz andere Herausforderung als in Großstädten wie Regensburg oder Berlin. Aber auch im ländlichen Raum wünschen wir uns eigentlich, den motorisierten Individualverkehr zumindest so weit zu reduzieren, dass nicht jeder Haushalt 2 private PKWs braucht, um von A nach B zu kommen und den Transport von Schülerinnen und Schülern zu regeln und so weiter und so fort. Welche Motivation bzw. Vision steckt hinter dem Projekt Barshare?
Ja, bei uns im Landkreis Barnim in Land Brandenburg, nordöstlich von Berlin gelegen, mit etwa 185.000 Einwohnern, gab es schon seit langer Zeit eine Vision, wie man die Energiewende vor Ort voranbringen kann. Auf politischer Ebene wurde damals die sogenannte Null-Emissions-Strategie beschlossen, bereits im Jahr 2008. Und die beschreibt ihre Ziele ganz gut schon selbst. Es ist also das Ziel, CO2-Emissionen im Landkreis Barnim zu verringern. Dann wurden Fortschritte gemacht und irgendwann gerieten dann die Dienstflotten der Verwaltung in den Fokus, dass dort Potenziale stecken, die man heben kann. Und dann wurden auch die privaten großen Autoverleihanbieter angefragt, ob sie sich vorstellen können, ein Carsharing mit den Dienstflotten im Landkreis Barnim zu betreiben. Und da stießen wir auf keine große Resonanz bzw. Ablehnung, weil eben ländlicher Raum für die großen Anbieter wenig lukrativ erscheint. Das haben wir uns dann angeguckt, wir als kommunales Unternehmen, Kreiswerke Barnim, und haben versucht, eine Lösung zu finden, haben uns Konzepte angeschaut und irgendwann war es der Konzepte genug und wir haben losgelegt mit dem kommunalen E-Carsharing Barshare im Landkreis Barnim mit dem Ziel, die Dienstflotten von Verwaltungen, Hochschulen, Sparkassen und auch privaten Unternehmen zu elektrifizieren und der Bevölkerung auch zugänglich zu machen.
Das heißt, Sie haben keinen kommerziellen Anbieter gefunden, der das betreiben wollte und daraufhin haben Sie sich gesagt, wir halten das politisch für notwendig und wirtschaftlich zumindest für so weit machbar, dass wir uns da jetzt selber mal an den Betrieb rantrauen.
Genau, wir hatten keine großen Vorlagen, wir hatten keine Blaupausen. Wir hatten zwar auch Förderung für ein Konzept, aber irgendwann muss man sich halt mal wagen, ins kalte Wasser zu springen und selber loszulegen. Und da haben wir viele Erfahrungen gemacht. Wir haben ganz viele tolle Erfahrungen gemacht, haben aber natürlich auch Lehrgeld zahlen müssen in verschiedenen Bereichen. Und mittlerweile sind wir jetzt seit 3,5 Jahren im Betrieb mit etwa 45 Elektrofahrzeugen im Landkreis Barnim. Und ja, es funktioniert sehr gut.
Und wie haben Sie das Ganze organisiert?
Ja, wir haben ein überraschend kleines Team, was unseren Betrieb aufrechterhält. Es sind ungefähr 2 bis 3 Mitarbeiter, die bei uns intern im Hause den Betrieb aufrechterhalten. Von einer externen Firma kümmert sich jemand ausschließlich um unsere Fahrzeuge, um Reinigung, Wartung, Reparatur. Und wir können das auf ziemlich wenigen Beinen gut funktionierend verteilen.
Was die Zielgruppen angeht, haben Sie gerade schon gesagt, die unterschiedlichen Verwaltungen auf Landkreisebene sind eine Zielgruppe, die Sparkassen sind eine Zielgruppe, aber auch Hochschulen. Und Sie haben gesagt, Sie gehen zunehmend auch auf private Nutzerinnen und Nutzer zu. Welche Anreize gibt es denn für diese unterschiedlichen Akteure, das Carsharing in Anspruch zu nehmen?
Genau, bei uns heißen also diese ganzen institutionellen Nutzer heißen bei uns Hauptnutzer, sprich diese nutzen die Fahrzeuge für ihre Dienstfahrten. Das ist dann die Verwaltung der verschiedenen Behörden, von den Rathäusern über die Kreisverwaltung zu anderen Unternehmen. Und da ist es uns wirklich egal, ob privat oder Hochschule oder Sparkasse. Dort wird einfach die Dienstflotte, die sie bisher hatten, abgelöst. Wir bringen die Ladeinfrastruktur an die Standorte und organisieren das Carsharing. Und damit haben Hauptnutzer bei uns den Vorteil, dass sie sich um diese Fahrzeuge gar nicht mehr kümmern müssen. Sie kaufen sich quasi Fahrzeit und zusätzlich machen wir die Reinigung, die Wartung, die Reparaturen, wir machen die Beschaffung und somit haben einfach alle Institutionen, alle Organisationen die Möglichkeit, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und nicht 3 Hausmeister zu beschäftigen, die sich um ein paar Dienstfahrzeuge kümmern.
Das sind die Hauptnutzer. Und jetzt, wenn Sie das Wort Hauptnutzer verwenden, dann schließe ich daraus, dass es auch eine andere Nutzergruppe gibt. Ich frage jetzt einfach mal, ich fahre von Berlin aus mit dem ÖPNV oder mit dem Regionalexpress ins Barnim und kann mir dann dort vor Ort ein E-Fahrzeug mieten oder auch ein Lastenrad, um mit meinem Picknickkorb weiter ins Grüne zu fahren?
Ganz genau. Das ist nämlich der Clou an unserer Geschichte, nämlich, dass die Fahrzeuge als Carsharing natürlich dann auch anderen als nur den Hauptnutzern zur Verfügung stehen sollten, nämlich allen Menschen, die einen gültigen Führerschein mitbringen. Und das geht dann schon ab 18 los bei uns in Deutschland. Und Sie können sich bei uns anmelden mit einer App, müssen Ihren Führerschein da einmal vorzeigen quasi und dann kann es schon losgehen und Sie können sich an einer unserer Barshare-Stationen im Landkreis Barnim ein Auto ausleihen und ziemlich kostengünstig damit weiter an den See fahren.
Spannende Frage, hätten Sie sowas ohne digitale Tools, ohne so eine App überhaupt aufbauen können oder war es erst die Digitalisierung, die Sie überhaupt auf die Idee gebracht haben, Mobilitätsdienste in dieser Form im ländlichen Raum verfügbar zu machen?
Natürlich ist die Digitalisierung ein Grundpfeiler dafür, dass es überhaupt möglich ist auf diese Art und Weise. Wir schaffen das ja zum einen in den Verwaltungen, dass dort auch digitalisiert wird, die Dienstfahrten. Die buchen sich nämlich ihre Dienstfahrten auf dem Handy oder am Computer und müssen nicht mehr zum Pförtner gehen, sich einen Schlüssel abholen, einen Zettel unterschreiben, ein Fahrtenbuch führen, den Schlüssel irgendwann wieder zurückgeben. Und nur so ist dann ja aus unserer Sicht auch Carsharing möglich. Die ganzen Mitnutzerinnen und Mitnutzer, die wir haben, die holen sich auch nirgendwo den Schlüssel ab, sondern sie öffnen das Fahrzeug mit dem Handy.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind seit 3 Jahren mit ungefähr 40 Fahrzeugen unterwegs. Konnten Sie denn schon erste Erfolge messen? Konnten Sie beispielsweise Rückgänge von eigengenutzten Fahrzeugen in einzelnen Verwaltungen wahrnehmen? Oder hat irgendein Bürgermeisteramt gesagt, auch jetzt haben wir das, jetzt brauchen wir kein eigenes Fahrzeug mehr? Oder steht die Evaluation des Projektes noch aus?
Wir evaluieren immer. Aber natürlich können wir viele verschiedene Ergebnisse auch messen. Wir haben einen konstanten Zuwachs an Hauptnutzern, also an Unternehmen, Organisationen, die diese Dienstfahrzeuge ja nutzen möchten. Es macht dann am meisten Sinn, wenn sie auch die weiteren Dienstfahrzeuge auch mit abschaffen, weil erst dann haben sie natürlich den Effekt, dass sie sich ganz von dieser Aufgabe entbinden. Ja, und wir haben eine konstant steigende Anzahl an Hauptnutzern. Da müssen wir langsam wirklich gucken, ob wir noch genügend Autos haben. Lieferzeiten sind gerade ein Thema. Zum anderen haben wir trotz der Corona-Krise, die wir ja auch voll durchlebt haben, ein konstantes Wachstum an Mitnutzern, an Privaten erlebt und stehen jetzt bei 2200 registrierten Mitnutzerinnen und Mitnutzern. Ich habe vorhin nochmal nachgerechnet, wenn man wirklich mal was messen will. Unsere Mitnutzer sind mit unseren Barshare-Autos jetzt schon 16 Mal um die Erde gefahren.
Das klingt erstmal super. Ich hoffe jetzt für die Staus im Landkreis Barnim, dass Sie nicht die gleiche Anzahl der Kilometer noch in Ihren privaten Fahrzeugen zurückgelegt haben, weil sonst hätte man ja das, was man so einen sogenannten Rebound-Effekt oder ähnliches nennt, dass nämlich insgesamt eigentlich ein erhöhtes Verkehrsaufkommen da ist. Und Sie haben ja gesagt, der Ausgangspunkt dieses Projektes, seiner Überlegung, war auch eine Reduktion von CO2. Und deswegen würde mich tatsächlich noch mal interessieren, haben Sie Indikatoren dafür, dass durch dieses Projekt, dass durch Barshare tatsächlich die Klimaresilienz im Landkreis Barnim gestärkt wird, dass Mobilität nachhaltiger wird?
Ja, also zum einen fahren jetzt alle Verwaltungen, die Barshare nutzen, rein elektrisch. Das ist nämlich ein Eckpfeiler, ein unverhandelbarer von Barshare. Es ist eine komplett elektrische Flotte. Damit finden die Dienstfahrten jedenfalls alle emissionsfrei statt. Und wie gesagt, die ganzen Fahrten der Mitnutzer finden auch elektrisch statt. Wir gehen stark davon aus, dass diese Fahrten nicht zusätzlich zu privaten Fahrten mit dem PKW entstehen. Und wir wissen von einigen Nutzern, die dafür nicht nur das Zweitauto der Familie abgeschafft haben, sondern sogar bei uns im ländlichen Raum das erste Auto und die vollkommen zu 100% auf Barshare setzen.
Das klingt super cool und deswegen habe ich jetzt eigentlich noch zwei Fragen an Sie. Das eine ist, Sie haben ganz am Anfang gesagt, Sie haben natürlich auch Lehrgeld bezahlt und Lehrgeld bezahlen ist, glaube ich, ganz normal, wenn man solche groß angelegten Experimente macht. Aber es muss ja vielleicht nicht jeder Landkreis in Deutschland, wenn er ein solches System aufbaut, solches Lehrgeld bezahlen. Deswegen wäre meine Frage, ob Sie den Hörerinnen und Hörern verraten wollen, welche Fehler Sie zur Vermeidung empfehlen.
Ja, diese Frage bekommen wir ja von ganz vielen Kommunen, kommunalen Unternehmen aus ganz Deutschland. Und viele wenden sich an uns, weil sie von dem Projekt gehört haben. Und ich sage jetzt Projekt, dabei ist es kein Projekt, sondern es ist ein laufender Betrieb, ein funktionierender Betrieb und interessieren sich dafür und möchten das so oder so ähnlich vielleicht bei sich auch einführen. Und weil wir immer wieder Anfragen bekommen haben, wir haben auch uns Gedanken gemacht, haben aber auch für uns festhalten können, dass wir als relativ kleines Team, die das betreibt, nicht das ganze Jahr nach Kaiserslautern, nach Saarbrücken oder nach Neuruppin fahren können, um den Leuten vor Ort wie Unternehmensberater zu erklären und dort das einzuführen. Sondern wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Wir haben einen Workshop entwickelt, einen 2,5-tägigen, der findet bei uns in Eberswalde im Landkreis Barnim statt. Unternehmen, Kommunen, kommunale Unternehmen können bei uns vorbeikommen und wir erzählen denen von A bis Z, wie das bei uns funktioniert, welche Fehler wir gemacht haben und welche Abkürzungen man vielleicht nehmen kann, so dass andere von unserem Erfahrungsschatz profitieren, weil wir sind wirklich total überzeugt von diesem System.
Also, wir verlinken Ihnen die Kontaktdaten zum Landkreis Barnim in unseren Shownotes, sodass Sie die Möglichkeit haben, dann zu gucken, wann und wie Sie diesen Workshop besuchen können. Und wie Sie hinkommen, wissen Sie jetzt auch. Sie können sich nämlich bei Barshare ein E-Fahrzeug für das Rumkommen im Landkreis mieten. Herr Fason, vielen Dank für diesen Beitrag, der, glaube ich, eindrucksvoll deutlich gemacht hat, wie man digitale Tools nutzen kann, um Mobilität im ländlichen Raum voranzutreiben. Und von hier aus gehen wir wieder zurück in die Großstadt. Wasser. Das ist, so haben wir das zum Beispiel unlängst bei der Berlin Science Week gehört, ein Lebenselixier in der Biodiversitäts- und Klimakrise. Nicht nur in Berlin, aber ich spreche jetzt mit jemandem, der sich von Berufswegen mit dem Berliner Wasser bestens auskennt. Regina Gnirs ist Umwelt- und Verfahrenstechnikerin und seit 2008 schon Leiterin Forschung und Entwicklung bei den Berliner Wasserbetrieben. Und Frau Gnirs ist jemand, der die Digitalisierung, glaube ich, von Anfang an sehr offen aufgefasst hat. Sie sitzt mir jetzt auch gerade gegenüber im Studio, nicht wie ich, mit Zettel und Stift bewaffnet. Aber ich glaube, das ist nicht der einzige Grund, warum Sie meinen, Frau Gnirs, dass Digitalisierung ein Mittel ist, auch den Wetterextremen in der Großstadt mit Bezug aufs Wasser beizukommen, oder?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Die Berliner Wasserbetriebe sind verantwortlich für das Trinkwasser der Berliner und zum Teil auch Brandenburger Bürgern, also circa 3,6 Millionen Bürger versorgen wir und wir kümmern uns auch um das Abwasser. Also wir haben Klärwerke, die im Land Brandenburg liegen, bis auf eine. Und da ist es natürlich erforderlich, dass wir auch Regenwasser, was ja auch diesen Kläranlagen zufließt, im Blick haben. Wir wissen, dass die Regenereignisse immer stärker sind. Berlin wird nicht gleichmäßig überregnet und wir versuchen mit den digitalen Tools diese Regenereignisse zu simulieren. Ja, wir kennen alle den Wetterbericht, richten uns danach, ob wir schwimmen gehen oder ob wir lieber im Haus bleiben. Und auch wir versuchen, diese Regenereignisse über die Stadt laufen zu lassen und dann vorherzusagen, reicht unser Kanal, der im Untergrund liegt, oder reicht er nicht?
Sie haben eine ganze Reihe von Projekten dazu gemacht, die spannende Titel tragen. Sensare oder Smart Lisa sind beide davon. Was sind die Themen und die Anwendungsfälle, denen sich solche Projekte widmen? Und wie tragen die dazu bei, Wetterextreme nicht zu vermeiden, aber in den Griff zu bekommen?
Ja, also der erste Punkt war, dass wir natürlich unser eigenes System optimieren wollten. Der Kanal wurde vor 150 Jahren hier im Untergrund verlegt. Ja, wir haben zwar erweitert, wir können im Kanal von Berlin bis Tokio unterirdisch fahren, sozusagen, wenn man das hintereinander hängt. Das heißt, da haben wir das sogenannte intelligente Pumpsystem. Also alle unsere 150 Pumpwerke sind vernetzt. Und wenn es zum Beispiel eben nur in Kreuzberg regnet, dann können wir hingehen und die Pumpwerke so schalten, dass wir das Wasser auch auf die westlich gelegenen Klärwerke leiten können. Wir versuchen also möglichst alles Wasser aus dem Stadtgebiet, was ja über die Straßen den Gullis zufließt und dann auch in den Kanal fließt, in die Kläranlagen zu bringen und damit auch möglichst schnell von der Straße abzuleiten. Wenn wir das nicht tun, dann sind zum Beispiel Rettungswege blockiert, ja, dadurch, dass Überschwemmungen sind. Wir sind hier im Prenzlauer Berg, in der Nähe ist der Kleim-Tunnel. Viele haben gesehen, wie diese Autos in dem Kleim-Tunnel sozusagen schwimmend sich bewegt haben. Also wir versuchen, diese Dinge zu vermeiden, indem wir unser System kennen, das Abwasser schneller ableiten. Und das können wir sehr gut machen durch Simulationen im sogenannten Studio auch, bevor es in der Realität auftritt. Das andere Projekt, was Sie angeführt haben, Sensare, haben wir gesagt, okay, wir können nicht alles Wasser ableiten. Was ist, wenn es auf der Straße steht? Da möchten wir zumindest wissen, wo steht es auf der Straße. Wir wollen möglichst viele Signale aus dem Stadtgebiet bekommen, um zu wissen, wo steht Wasser, wo müssen wir Überflutungen vermeiden, also wo ist kritische Infrastruktur. Und das hat dazu geführt, dass wir mit Fördermitteln vom Verkehrsministerium hier über Sensorik, über die Wettervorhersagen, ein sehr genaues Lagebild, wie wir so schön sagen. Also wir können die Situation einschätzen und uns auch sehr schnell Informationen zuschicken, um eben zum Beispiel Rettungseinsätze umzuleiten, ja, so dass die Straßen, die genutzt werden, auch wirklich frei vom Wasser sind.
Also das heißt, es ist nicht nur so, dass der BVG-Bus im Falle eines überschwemmten Tunnels automatisiert Bescheid bekommt, hier geht's heute nicht lang, sondern du musst um zwei Ecken und dann da über die Brücke statt hier durch den Tunnel fahren, sondern das, und das ist ja noch ungleich relevanter, weil Menschen, die im verspäteten Bus stehen, die ärgern sich vielleicht, aber für Rettungswege ist es ja dann manchmal irgendwie ein lebensrettender Faktor.
Das ist richtig. Man muss gar nicht schon im Rettungswagen liegen, sondern es ist ja auch so, dass wenn ich bei einem Regenereignis, wo wir 12 Millimeter in einem Gebiet haben und in eine Tiefgarage bewegen, kann es ja sein, dass tatsächlich diese Tiefgarage überschwemmt werden könnte. Das heißt, was wir vorhaben, ist, dass wir diese Daten auch wirklich als Warn-App an den Bürger schicken, um hier Informationen zu geben. Bitte, wenn es eben diese Starkregen Ereignisse gibt, dann mach eben diese Sachen oder jene Sachen nicht. Also dieses prophylaktische Warnen, wenn es denn nicht so schlimm kommt, ist besser, man war nicht in der Tiefgarage, als wenn wirklich die Überschwemmung eintreten würde.
Das ist also ein typisches Beispiel eigentlich, wie die Starkregenereignisse, die sich vermutlich, solange der Klimawandel so weitergeht, wie wir ihn in den letzten Jahren erlebt hat, in den nächsten Jahren häufen werden, wie die zumindest so weit in den Griff bekommen werden können, dass die Stadtbevölkerung ihnen gegenüber halbwegs resilient wird. Nun haben wir auf einer Exkursion der nationalen Dialogplattform Smart Cities in Ihr Haus auch noch ein paar andere Use Cases von Digitalisierung gelesen. Was mich sehr beeindruckt hat, war der digitale Planungstisch, mit dem Sie den Bezirksämtern zum Beispiel klar machen, wie sie Versickerungen planen und welche Optionen es da für die Gestaltung gibt. Wollen Sie das unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz erklären?
Ja, der digitale Planungstisch ist im Prinzip auch ein digitales Tool, wo wir Dinge, die wir bisher mit Karten gemacht haben, wo jeder in seiner eigenen Amtsstube sitzt oder wir auch in unserem Büro sitzen, gleichzeitig auf dieselbe Situation schaut. Ich hatte vorhin schon gesagt, es ist sehr wichtig, dass wir im Falle einer Gefahrensituation die gleichen Daten haben. Und das passiert hier über eine webbasierte Plattform. Und wir können aus dieser Situation, dass eben dieses unsichtbare Wasser, ja, Kanal unter der Erde, kaum jemand weiß, wie viel Liter Regenwasser können in diesen Kanal rein. Dieses Bild können wir gemeinsam erzeugen. Die Engstellen und auch sonstige Gefahrensituationen können wir sehr gut dadurch darstellen, dass wir eben mit Stromnetz direkt sprechen, die im diesen Planungstisch sagen können, hier, dieses Gebäude ist besonders wichtig oder auch mal ein Krankenhaus, wo man als so auch sagt, die Notstromaggregate stehen im Keller. Ja, auch hier wieder, wenn Wasser eindringt, wäre diese sogenannte Blackout-Situation, die sie sich sehr gut überlegt haben, bei Trockenwetter funktionsfähig, bei Regenwetter nicht. Das heißt, in diesem Planungstisch fallen diese Dinge auf, bevor wir in diese Situation kommen. Weil wir nämlich auf dem Planungstisch sozusagen eine Simulation drüber laufen lassen. Es hat 10 mm geregnet, es hat 15 mm geregnet. Und dann sehen wir, wenn unser System aussteigt. Und zwar in der Interaktion. Das ist einmalig, dieses sogenannte Arbeiten gemeinsam zusammen in dem Infralab Berlin. Also 6 Infrastrukturunternehmen sind ständig im Dialog auch mit den politischen Ämtern, um hier wirklich Lösungen anzubieten, die Digitalisierung in Form von neuen Prozessen auch zu steuern. Also nicht den analogen Prozess versuchen digital zu machen, sondern einfach durch dieses Spielen, also Gamification ist so ein Begriff, in die Köpfe zu bringen und dann Ideen, kreative Ideen zu bekommen. Wie könnte man zukünftig anders zusammenarbeiten? Und das passiert an diesem Planungstisch.
Jetzt haben Sie eine Frage, die ich eigentlich noch separat stellen wollte, schon vorweggenommen. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Im Infralab Berlin e.V. haben sich die Berliner Infrastrukturbetriebe zu einem Coworking- und Co-Creation-Projekt zusammengeschlossen. Wer macht da mit und wofür ist das Projekt gut?
Ja, was haben wir als Ziel gehabt? Wir haben gesagt, Innovation ist kreativ. Innovation führt zu Lösungen, die man noch nicht kennt. Und unser Motto im Infralab war, dass wir sagen, wir möchten für Berlin nicht 6 Glaskugeln haben, sondern nur eine. Und wer macht mit? Wir sind offen. Ja, es können also alle, die jetzt die Idee bekommen und Infrastruktur betreiben, durchaus bei uns anklopfen. Wir sind Berliner Verkehrsbetriebe, Berliner Stadtreinigung, die Vattenfall Wärme, GASAG, Stromnetz Berlin und die Berliner Wasserbetriebe.
Das heißt, es sind nicht nur städtische Töchter, sondern es sind auch unabhängige Unternehmen.
Ja, als wir anfingen, waren 3 private und 3 öffentliche. Jetzt sind wir 4 öffentliche. Mal sehen, wo wir noch hinkommen. Aber wie gesagt, wir sind auch durchaus sehr eng im Dialog mit Firmen, die kreative Ideen haben. Im Projekt Sensare, was wir ja gemeinsam durchgeführt haben, waren auch so Start-ups mit dabei. Für digitale Lösungen dürfen wir nicht nur auf die großen Player schauen, sondern da müssen wir auch wirklich kreative Ideen von Start-ups mit reinnehmen.
Jetzt haben wir viel über digitale Lösungen gesprochen, aber ich glaube, Sie gehören zu denjenigen, die sagen, die Zukunft des Berliner Trinkwassers und auch die Zukunft des Berliner Abwassersystems, die kann man nicht alleine der künstlichen Intelligenz überlassen, sondern wir brauchen auch zukünftig noch Menschen mit Kompetenzen und Urteilsvermögen.
Ja, wir haben dadurch, dass wir kritische Infrastruktur sind als Berliner Wasserbetriebe, sehr viele Situationen mit unseren Angestellten, wo wir den Ernstfall trainieren. Und wir stellen fest, dass gerade durch eine sehr gute Fachkompetenz oder auch das berühmte Bauchgefühl zusammen mit diesen technischen Lösungen eine sehr viel stärkere Resilienz erreicht wird. Das heißt, wenn ich tatsächlich über ein Blackout in eine Situation komme, die das System vorher nicht vorhergesehen hat, kann ein Betriebsmensch, der in der Lage ist, das System kennt, einen Weg finden, hier tatsächlich das System am Laufen zu halten. Ich frage immer gerne, welcher Bürger in Berlin hat bisher kein Trinkwasser gehabt und das ist erstaunlich wenig. Das heißt, diese 250-prozentige Sicherheit, die wir hier darstellen, ist wirklich die Kombination von digitalen Tools, dem Durchspielen von Dingen am Simulator und aber auch der Expertise der Mitarbeiter.
Jetzt sind wir natürlich in Berlin in einer privilegierten Situation. Alleine die Tatsache, dass Sie in dem Infralab 6 Unternehmen haben, die miteinander kooperieren. Und wenn ich Herrn Fason richtig verstanden habe, macht das im Landkreis Barnim fast alles ein Unternehmen. Vielleicht gibt es noch 2 oder 3 andere Player, die da mitmachen. Aber jedenfalls gibt es, glaube ich, kein ganz so anderes Netzwerk in anderen Regionen und gerade im ländlichen Raum zwischen Infrastrukturbetrieben, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Was kann man solchen kleineren Großstädten, Mittelstädten oder auch Landkreisen raten, wie die auf diesem Weg der Digitalisierung vorwärts kommen können?
Ich würde sagen, wir haben in allen 3 Beiträgen mitbekommen, dass es wichtig ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Also diese intelligenten Lösungen sind nicht an Stadt oder Land gebunden. Also wir stellen ja auch fest, dass unsere Kläranlagen im Land Brandenburg liegen, dass wir vielleicht darüber nachdenken müssen, Wasser zu reinigen und in verschiedene Regionen wieder umzuleiten. Also ich glaube schon, dass das zusammenspielt. Oder auch erneuerbare Energien sind eher im ländlichen Raum und der Verbrauch der Energie eher im städtischen Bereich. Ich sehe hier noch eine sehr große Chance in der Sektorkopplung und das Voneinander lernen. Also wir haben im Infralab auch dieses Format, dass wir uns andere Kommunen einladen. Und da sind durchaus auch eben Landkreise dabei, die über ihre Beispiele reden, die wir dann adaptieren. Ja, das würde ich also schon so sagen, dass es wirklich darin im Netzwerken entscheidend ist, wie man mit Ressourcen sparsam umgeht.
Damit auch Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, mit dem Infralab oder auch mit den Wasserbetrieben hier in Berlin netzwerken können, verlinken wir Ihnen die entsprechenden Kontakte in den Shownotes. Ich habe noch eine Frage an Frau Gniers. Unabhängig davon, ob Berlin 2045 klimaneutral wird oder vielleicht doch schon 2030, was ist Ihre ganz persönliche Vision einer klimaresilienten, digitalen Wassermetropole Berlin?
Für mich ist einmal Waterwise City, also wassersensible Stadt. Die Bürger sollen ihr Trinkwasser trinken. Das spart schon mal 190.000 Tonnen CO2, wie man bei der Stiftung Warentest nachlesen kann, wenn man also kein Flaschenwasser transportiert. Meine Vision ist, dass wir mehr erneuerbare Energien bei uns Infrastrukturunternehmen verbrauchen und dass wir die Verbräuche danach staffeln, wie fällt diese Energie an. Und da müssen wir breiter denken, da dürfen wir also nicht nur auf unsere Stadt schauen, sondern wir müssen auch die Umgebung mit einbeziehen und wir müssen die Bürger sensibilisieren, mitnehmen, darüber reden, was ist gut, weil ich sage immer, Wasser wird nicht verbraucht, sondern Wasser wird gebraucht. Und gebraucht heißt, es wird nachher wieder in die Umwelt zurückgegeben und wir reden also in Berlin sehr gerne darüber, dass wir die Qualität, die Stoffe, die wir in das Wasser reingeben, uns darüber klar werden müssen, dass wir das dann als Wasserbetriebe wieder herausholen müssen. Das heißt also möglichst keine Wasserverschmutzung, keine Chemikalien. Und das sind Dinge, die wir einfach miteinander besprechen müssen. Das heißt auch hier wieder Bürgerkommunikation.
Ganz herzlichen Dank an Frau Gniers. Ganz herzlichen Dank auch nochmal an Herrn Fasern und an Herrn Skudic. In den Shownotes finden Sie, ich habe es schon gesagt, Links zu allen Projekten, über die wir heute gesprochen haben, auch zu den Modellprojekten Smart Cities mit einer ganzen Reihe weiterer spannender Umsetzungsbeispiele und zu Veröffentlichungen im Rahmen des Smart City Dialogs. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts sprechen wir mit Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis über digitale Daseinsvorsorge. Eigentlich ist das ganze Thema Wasser ja auch ein Teil von digitaler Daseinsvorsorge, genauso wie Mobilität. Insofern haben wir heute schon angefangen und die Grenzen sind fließend. Für Teilhabe, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und digitale Souveränität ist aber der Gesamtkomplex der digitalen Daseinsvorsorge ein zentrales Thema. Deswegen widmen wir ihm eine eigene Folge und wir freuen uns sehr, wenn Sie bei der Folge auch wieder reinhören. Bis dann und vielen Dank fürs Dabeisein.